Liebe Gemeinde, heute soll es nicht darum gehen, diesen langen Text, den wir gerade gelesen haben, auszulegen, so Stück für Stück. Da könnt ihr ganz beruhigt sein. Heute möchte ich uns einfach den Heiligen Geist in groben Zügen einmal vor Augen halten, um auch die ganze Gemeinde mal mitzunehmen in das, was wir am Wochenende gemacht haben. Der Aspekt, den unser Text uns gezeigt hat, wird ziemlich in der Mitte der Predigt dann auch noch seinen Platz finden, aber natürlich nicht Vers für Vers ausgelegt werden. Der Heilige Geist, das ist etwas, was für viele Christen immer wieder etwas Nebulöses ist. Ich weiß, habe ich schon mal erzählt, als ich das erste Mal als Kind im Kindergottesdienst hörte, dass es einen Geist Gottes in der Kirche gibt, da war ich erstmal beunruhigt, weil Geist für mich eigentlich mit Gespenst so identisch war. Und dann dachte ich, oh, wenn es hier auch noch Geister gibt, dann komme ich bald nicht mehr. Aber der Geist Gottes ist etwas für den Glauben Wichtiges, beziehungsweise er ist unverzichtbar für uns. Und deswegen habe ich diese Predigt mal aufgegliedert in 5 Punkte. Einmal kurz darüber nachzudenken, wer ist der Heilige Geist? Dann das nächste, wer hat den Heiligen Geist? Eine Frage, die gerade auch auf unserer Freizeit jetzt immer wieder so in Bewegung gewesen ist. Wie äußert sich der Heilige Geist? Wie äußert sich das, wenn ich den Heiligen Geist habe? Da wird dann auch unser Text ein Stück weit angesprochen werden. Wie wirkt der Heilige Geist? Das könnte man fast verwechseln, aber es ist doch ein kleiner Unterschied. Und was will der Heilige Geist? Das sind die 5 Punkte, die ich mit uns einfach mal durchgehen und gemeinsam überlegen möchte. Was ist der Heilige Geist? Wer, also nicht was, sondern wer ist er? Und zwar kann man wer oder was fragen, weil in manchen Bibeltexten wird von einer Kraft gesprochen. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 beispielsweise, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis an das Ende der Erde wird dort gesagt. Also da wird er manchmal so als Kraft gesehen, mit der man erfüllt wird. Und andererseits gibt es viele Stellen, die auch darauf hindeuten oder deutlich machen, der Heilige Geist ist eine Person. Eine Person der Dreieinigkeit. Also Gott, der eine Gott, wir glauben nicht an drei Göttern, tritt uns entgegen als der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Alle drei als Personen. Und dennoch ein Gott, das braucht ihr jetzt gar nicht verstehen, also kann man auch ganz schlecht verstehen. Aber es ist so, so wird es uns in der Bibel verkündigt. Der Heilige Geist erscheint gleich am Anfang der Bibel und zwar als Geist Gottes, der über der Urflut schwebt. Und dieses Schweben über der Urflut, der Geist Gottes schwebt über dem Wasser, über der Finsternis, über der Tiefe. Und dieses Schweben ist so etwas, das Bild ist so ein bisschen wie auf sich auf etwas herabbegeben, um es auszubrüten. Und dort schon im ersten Kapitel der Bibel, übrigens, wenn wir von Geschlechtlichkeit Gottes reden, können wir da sehen, hier ist ein weibliches, der Geist im Hebräischen hat ein weibliches Geschlecht. Aber Gott hat gar kein Geschlecht, soweit. Also Gott ist weder Mann noch Frau, sondern er ist Gott. Und Geschlechtlichkeit ist menschlich oder geschöpflich. Aber da die Ruach ist, also so heißt der Geist im Hebräischen, ist, die schwebt über dem Wasser. Das ist die schöpferische Kraft, die alles entfaltet. Also da begegnet erstmal in der Schöpfung, Gottes Geist ist die schaffende Kraft. Er ist der die Schöpfung verwandelt, der die Schöpfung hervorbringt. Dann wird der Geist Gottes immer wieder erwähnt und das wird dann im 2. Petrus 1, Vers 21 gesagt, Menschen haben getrieben vom Geist Gottes geredet, das waren die Propheten, die sind ausgesandt von Gott und haben immer wieder anderen Menschen Gottes Wort gebracht. Gott selber hat sie getrieben, hat sie durch seinen Geist bewegt, etwas auszusprechen. Und das, was die Propheten durch den Geist Gottes getrieben, gesprochen haben, das finden wir in unserem Alten Testament. Dann gab es immer wieder in der Zeit des Alten Testamentes Zeiten, in denen bestimmte Menschen ausgerüstet worden sind mit dem Heiligen Geist, die dann beispielsweise in Notsituationen plötzlich zu Führern des Volkes geworden sind und das Volk in mancherlei Notlagen befreit haben. Da hat der Geist Gottes dann Begabungen geschenkt und hat Menschen berufen, die dann aufgetreten sind und dem Volk in verschiedenen Situationen geholfen haben. Und so hat sich der Geist Gottes immer wieder an verschiedenen Punkten der Geschichte des Gottesvolkes gezeigt, als derjenige, der das Volk begleitet, der es auch ermahnt durch die Propheten, der es ermutigt und der zur rechten Zeit Helfer sendet. Im Neuen Testament taucht der Geist Gottes auf, einerseits als derjenige, der Jesus Christus in Maria hervorbringt, und dann taucht der Geist Gottes auf, dass bei der Taufe sehen wir ihn, bei der Taufe Jesu, dass er wie eine Taube auf Jesus herabsteigt. Und da sehen wir dann schon, der Vater spricht aus dem Himmel, der Geist kommt herab und Jesus steht im Wasser. Drei Personen und dennoch ein einziger Gott. Jesus spricht dann in seinen Abschiedsreden im Johannesevangelium davon, wenn ich hingehe, dann werde ich euch einen Tröster senden. Und dieser Tröster ist, das sagt er dann deutlich, der Heilige Geist. Der wird Parakletos genannt. Parakletos ist ein Rechtsanwalt, der einem beisteht. Oder jemand, der einen in schwerer Not begleitet. Also es ist einfach, das haben wir jetzt auch gehört, wieder neu, einer, der herbeigerufen wird, um anderen beizustehen. Und Jesus sagt, wenn ich weggehe zum Vater, dann werde ich euch diesen Beistand schicken. Ihr werdet nicht alleine sein. Und der Geist Gottes als der Beistand, das ist auch ein wichtiger Gedanke, als Jesus auf der Erde war, konnte er immer nur an einem Ort sein. Beispielsweise der Lazarus stirbt, ein Freund von ihm, Jesus ist nicht gegenwärtig. Und als Jesus dann 2-3 Tage später kommt, sagt die Schwester des Lazarus, die Martha, zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre das nicht passiert. Also Jesus, wenn er nicht da war, war er woanders. Aber der Geist Gottes ist gleichzeitig überall. Der Geist Gottes ist praktisch das, wodurch Jesus jetzt, durch den Jesus jetzt in unserer Mitte ist. Deswegen können wir den Kindern auch sagen, wenn die mit der Laterne hochgehen, dort ist Jesus durch den Geist Gottes genauso gegenwärtig wie hier und an vielen Orten in unserem Land und in aller Welt. Also die Gegenwart des Geistes Gottes, der überall gleichzeitig sein kann, macht es möglich, dass Jesus weltweit durch seinen Vertreter dann dort ist. Also von daher, der Geist Gottes für uns als Christen, derjenige, der uns zur Seite steht, durch den Jesus in unseren Herzen wohnt und uns nahe ist. Derjenige, der uns ausrüstet und aufrichten will, auch auf unseren Wegen. Also wer ist der Heilige Geist? Er ist die dritte Person der Gottheit. Jetzt kommt die Frage, wer hat den Heiligen Geist? Das wurde bei uns jetzt auch in unseren Filmen so akut angesprochen, dass viele sich zu fragen begannen, habe ich ihn? Woran merke ich, dass ich ihn habe? In Römer 8, Vers 9 steht, wer den Geist Christi nicht hat, den Heiligen Geist, der gehört gar nicht zu ihm. Den Geist Gottes hat jeder, und da bitte ich die Alpha-Kurs-Teilnehmer genauso zuzuhören wie alle anderen, den Geist Gottes hat jeder, der sich Jesus Christus öffnet. Wer sich Jesus Christus und sein Leben ihm öffnet, der hat den Geist Gottes. Denn durch den Geist wohnt Christus in unserem Herzen. Durch den Geist Gottes kommt Jesus uns nah, und wenn wir ihn nicht hätten, dann könnten wir nicht mit Jesus Christus verbunden sein. Also von daher, wer sich ihm öffnet, wer sich Jesus öffnet, Jesus spricht, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, damit ist die Tür des Herzens gemeint. Wenn jemand sein Leben öffnet und sagt, ich möchte, dass du in mein Leben kommst, ich möchte, dass du mein Leben bestimmst, dann werde ich hineingehen. Er sagt nicht, dann gucke ich erstmal, wer du bist oder ob du vernünftig genug bist, sondern dann, wenn du die Tür deines Lebens öffnest, gehe ich hinein und werde mit dir Gemeinschaft haben. Und das geschieht durch den Heiligen Geist. Die Tür unseres Herzens hat draußen einen Druckknopf. Wer schon mal eine Tür hat öffnen lassen durch einen Schlüsseldienst, weiß, das ist ganz schön teuer. Dieser Druckknopf ist nicht zu bewegen von außen. Und Jesus holt nicht den Schlüsseldienst und sagt, ich gehe da rein. Sondern er wartet, ob du aufmachst. Er respektiert deine Freiheit und sagt, wer nicht öffnen möchte, soll nicht gezwungen sein. Aber wer öffnet, wird nicht die Enttäuschung erleben, dass Jesus sagt, ach, du bist das, mit dir will ich nichts zu tun haben, sondern er wird in dein Leben kommen und wird dein Leben verändern. Jetzt ist es aber so, und da kommen wir auf einen Punkt, wir haben ja gesagt, wer hat den Heiligen Geist? Jeder, der sein Leben Jesus öffnet. Und trotzdem kannst du erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, oder man kann ja den Heiligen Geist haben, aber vielleicht davon gar nicht profitieren. Jemand hat mal gesagt, viele Christen rudern, obwohl sie einen Motor an Bord haben. Der Geist Gottes ist eine enorme Kraft, die uns zur Verfügung steht in unserem Leben, aber viele Christen beachten ihn gar nicht so sehr und rudern dann und denken, Mann, das ist ja schwer, ne? Aber benutzen nicht die Kraft, die ihnen zur Verfügung steht. Und etwas anderes, was, wenn wir den Geist Gottes in unser Leben gelassen haben, der geht nicht einfach durch unsere Wohnung bis in den Keller rein und guckt nicht in jedem Zimmer nach, sondern wir können ihm auch Bereiche unseres Lebens verschließen. Er dringt nicht gewaltsam vor. Und deswegen ist es wichtig, wenn wir den Geist Gottes in unserem Leben haben, dass wir Raum für Raum öffnen, dass wir ihm Raum geben, dass wir ihn auch hineinlassen und wirken lassen. Und manche sind dann so, die sagen, ich habe noch meine private Ecke. Du kannst es dir da gemütlich machen, da darfst du auch reingucken, aber in manche Winkel meines Lebens, da will ich dich nicht reinlassen. Das könnte mir zu unangenehm werden. Und von daher wichtig, den Heiligen Geist hat jeder, der sich Jesus öffnet. Und trotzdem, inwieweit der Heilige Geist an mich rankommt, das ist mir immer noch freigestellt. Der geht nicht, der sagt nicht, jetzt mache ich Hausdurchsuchung, wenn du ihn einlädst, sondern er geht dahin, wo du ihn einlädst. Und du kannst Bereiche deines Lebens vor ihm verschließen. Und wie gesagt, du kannst auch die Kraft, die er geben möchte, die er dir zur Verfügung stellt, auch ungenutzt lassen. Und dann ist es so, deswegen sagt der Apostel Paulus auch, werdet brennend im Geist, das heißt, lasst ihn doch wirken, lasst ihn doch machen. Und ich habe schon beim Alpha-Kurs gesagt, ich könnte meine Arbeit als Pastor nicht machen, wenn ich sagen würde, Heiliger Geist, du bleibst jetzt schön auf dem Sofa sitzen und ich versuche mit meinen eigenen Kräften, dann würde ich schon lange Burnout haben. Aber ich weiß, er ist die Kraft, die trägt, er ist das, was Kraft gibt. Und jetzt kommen wir dann zu den Äußerungen. Wie äußert sich der Heilige Geist? Äußert er sich in ganz merkwürdigen Phänomenen? Ich habe unterschieden zwischen äußern und wirken. Er äußert sich in den sogenannten Früchten des Geistes. Früchte und Gaben des Geistes, das muss ich vielleicht jetzt vorweg sagen, müssen unterschieden werden. Früchte, das sind die Dinge, die er auf jeden Fall bei jedem hervorbringt. Das erkläre ich gleich noch näher. Die Gaben sind so, dass sie unterschiedlich sind und dass sie nicht verallgemeinbar sind. Die Früchte des Geistes, das haben wir gerade in unserem Text gelesen, ist in erster Linie, und manche, es gibt Ausleger, die sagen, in dieser Frucht ist alles zusammengefasst, was dann folgt, das ist die Liebe. Im 1. Korinther 13, das habe ich schon öfter gesagt, steht, wer keine Liebe hat, dessen Tun ist vergeblich. Ohne Liebe ist alles umsonst. Und das Erste und Wichtigste, was der Geist Gottes wirkt, ist die Liebe. Die Liebe zum Anderen, die Liebe, die bereit ist zu vergeben, die Liebe, die bereit ist, sich anderen zu öffnen, auch wenn sie auf Widerstände stößt. Das ist das Erste, was uns der Geist Gottes schenkt. Und wer überhaupt keine Liebe in sich spürt, die kann zaghaft sein. Das ist eine Pflanze, die auch wachsen muss. Aber wer keine Liebe hat, der hat den Geist Gottes nicht. Das ist ein ziemlich sicheres Zeugnis. Man muss also nicht ein Gefühlserlebnis haben, dass man sagt, ach, das war so. Das kann sein, wenn man den Geist Gottes bekommt oder von ihm sich ganz durchfluten lässt, dass man auch ein Gefühlserlebnis hat. Es gibt viele. John Wesley sagte, da wurde mir ganz warm ums Herz. Wunderschön. Martin Luther sagt, mir wurde die Tür des Paradieses aufgetan. Und andere sagen, aha, das ist ja schön für dich, freu dich. Aber das Wichtige ist, wenn der Geist Gottes in deinem Leben ist, siehst du das nicht an irgendwelchen besonderen Gefühlserlebnissen, sondern du siehst, dass du beginnst zu lieben, dass du dir immer weniger wichtig wirst und dass andere dir wichtig werden. Dass du bereit bist, dich für andere einzusetzen und dich anderen hinzugeben. Und dass du selber in deinen Augen kleiner wirst, dass das, was man dir tut, weniger Gewicht hat. Aber wenn du gefordert bist, dass du dann da bist. Das ist das Erste. Und letztlich die anderen Früchte, die damit in Verbindung stehen, die sind letztlich Facetten der Liebe. Da wird dann genannt Geduld, eine unendliche Geduld. Da steht Makrothymia, das ist ein griechisches Wort, das heißt so einen langen Atem, nicht nachzugeben. Also nicht nachzugeben in dem Sinne, nicht zu sagen, jetzt ist irgendjemand abgeschrieben, weil eigentlich hätte er schon lange reagieren müssen, sondern eine unendliche Geduld, Freundlichkeit. Freundlichkeit auch denen gegenüber, die mir nicht freundlich sind. Friede, der Wunsch, mit allen im Frieden zu leben, Freude. Und diese Freude muss nicht unbedingt eine Freude sein, wo man durch die Gegend hüpft, aber eine tiefe Zufriedenheit, eine tiefe Freude halt. Dann auch Selbstbeherrschung und viele andere Dinge, die dazugehören, dass ich anderen freundlich begegne. Aber es ist halt die Haltung, die ich haben sollte, die Haltung anderen gegenüber, dass ich offen bin für sie und dass ich mich, und das steht ja auch in den paulinischen Schriften, dass ich mich zurückstellen kann und dass ich ein Stück weit der Liebe, die mir selber geschenkt ist, anderen weitergeben kann. Also die Früchte oder die Frucht des Geistes, und da steht auch Frucht in der Einzahl in dieser Folge, die Frucht des Geistes, in erster Linie Liebe mit all den Facetten, die dazugehören. Daran erkenne ich, dass ich Gottes Geist habe. Und das wird im Johannesbrief ausgeführt. Woran erkennen wir, dass wir das ewige Leben haben? Woran erkennen wir, dass Jesus in unserem Leben ist, dass wir unsere Geschwister lieben? So wie sie sind, mit allen Fehlern und Macken, dass wir nicht aufhören können, sie zu lieben. Wie Christus uns auch liebt. Und da kommen wir nachher, was will der Heilige Geist? Aber wie Christus uns auch liebt, obwohl wir Menschen sind, die Macken und Mucken haben, dass man manchmal die Hände über den Kopf zusammenschlagen will, über sich selber. Ne? Luther sagt ja, ich bin über mein eigenes Herz mehr erschrocken als über den Papst und alle Kardinäle. Also er war über die römische Kirche erschrocken, aber über sich selber noch mehr, als er gemerkt hat, was steckt in mir. Dann, wie wirkt der Heilige Geist? Der Heilige Geist äußert sich in der Liebe und in dem, was die Liebe so nach sich zieht, Geduld, Freundlichkeit, Friede, Freude. Wie wirkt der Heilige Geist? Der Heilige Geist wirkt einmal, dass er Christen zusammenführt. Er hat das Bestreben, und da kann man an der Kirchengeschichte verzweifeln, das Bestreben des Heiligen Geistes ist es, die, die an Christus zu glauben, eins zu machen, dass sie zusammenfinden, dass sie einen Weg gehen. Und wie viel Streit ist in der Christenheit? Man kann manchmal wirklich da nur mit dem Kopf schütteln, wenn man sieht, wie entzweit die Christenheit ist und wie verzweifelt der Geist Gottes sein muss. Das liegt daran, dass er uns die Freiheit lässt, Ja zu sagen oder Nein. Er lässt uns auch Wege gehen, er zwingt niemanden. Aber er sucht die Einheit. Er sucht, dass wir zusammenfinden als Menschen, die auf dem Wege sind. Und dass die Christenheit zerspalten ist, ist ihm ein großer Schmerz. Und wie wirkt er im Einzelnen? Im Einzelnen wirkt er, dass er Gaben gibt. Jeder Einzelne von uns, jeder, der zu Jesus gehört, hat eine Gabe, mindestens eine Gabe bekommen. Und diese Gabe des Geistes soll er entfalten. Dadurch möchte der Geist, dass in der Gemeinde alles erfüllt wird und alles getan wird, was notwendig ist. Und die Gaben unterscheiden sich. Es gibt, wir haben jetzt gehört, eine Gabe der Sprachausübung, dass Menschen plötzlich eine Sprache reden können, die wünsche ich mir im Deutschunterricht manchmal, eine Sprache reden können, die sie gar nicht gelernt haben. Ich habe im Deutschunterricht 6 bis 7 verschiedene Sprachen und wenn die sich dann manches erzählen, dann kann ich das nicht mitbekommen. Ich weiß ja nicht, was die über mich sagen. Da wäre manchmal die Sprache, das Verstehen zu, hier die Gabe, das Verstehen zu können, aber das ist jetzt... Jedenfalls gibt es solche Gaben, es gibt aber auch viele andere Gaben, zum Beispiel Gaben, gesund zu machen, Gaben, etwas der Gemeinde als Ermahnung oder als Ermutigung zu sagen. Es gibt aber auch, im Römerbrief sehen wir, auch die Sachen der Verwaltung sind auch Gaben, die der Geist Gottes gibt. Und manchmal kann man nicht richtig unterscheiden, dass man sagen könnte, ob eine Gabe jetzt, da haben wir auch viel gesprochen, natürlichen Ursprungs ist, das heißt, jemand hat schon eine Begabung, oder ob sie ihm gegeben wird, wenn er zum Glauben kommt. Aber das Wichtige ist, dass alles, was wir sind und haben, unter die Leitung des Geistes gestellt wird. Und auch eine natürliche Gabe, nehmen wir mal an, ich könnte auch reden, ohne gläubig zu sein, wird dadurch zu einer geistlichen Gabe, dass sie in den Dienst Gottes gestellt wird, durch den Heiligen Geist. Dass ich meine Gabe, die ich von Natur aus habe, meine Begabung, nehme und sage, ich möchte, dass du das in deinen Dienst stellst. Alles, was wir ja können und haben, können wir entweder missbrauchen oder gebrauchen. Und dass wir das, was wir können, gar nicht so lange überlegen, ist das jetzt geistliche Gabe oder ist es, sondern dass wir sagen, danke, dass du mich mit diesem oder jenem begabt hast und das möchte ich in deinen Dienst stellen. Zeig mir, wo mein Platz ist. Zeig mir, wie ich das in deinen Dienst stellen kann. Da steht dann Römer 8, Vers 14, diejenigen, die sich vom Geist Gottes bewegen lassen, da steht, welche der Geist Gottes treibt, das sind die Kinder Gottes, die durch den Geist Gottes zu ihrem Tun bewegt werden. Und der Geist Gottes möchte nicht nur, dass wir alle unsere Gaben entdecken und entfalten, das ist etwas ganz Wichtiges, sondern er möchte auch, dass wir diese Gaben zum Nutzen der anderen einsetzen. Alles, was wir können und haben, das soll eigentlich ein Werkzeug, und da kommen wir wieder zurück auf den Punkt davor, ein Werkzeug der Liebe Gottes sein, dass wir mit allem zum Wohle der anderen tätig sind. Egal, ich hatte in Burkholzberg jemanden, der hat viel Geld gehabt, aber keine Zeit zur Gemeinde, zur Mitarbeit. Der hat mir gesagt, wenn du jemanden weißt, der finanziell in Not ist, komm zu mir, bis 5.000 Euro, kein Problem. Und da bin ich manchmal mit Leuten, habe ihm Leute vermittelt, wo er dann zeigen konnte, das ist meine Gabe, dass er Menschen auch so, und da habe ich auch gesagt, für dich ist das Geld dann die Gabe, dass du ja, Liebe üben kannst. Andere haben andere, hätte jetzt sowas, könnte ich nicht so gut sagen, aber jedenfalls, andere haben andere Begabung, aber das Wichtige ist, dass das, was wir sind und haben, in den Dienst Gottes gestellt wird. Und dazu möchte er uns bewegen, der Geist Gottes. Und er möchte uns als Gemeinde bewegen, dass wir rausgehen und nicht eingekesselt sind hier und sagen, wir lieben munter unsere Gaben und freuen uns an unserer Gemeinschaft, sondern er möchte, dass wir rausgehen und anderen Menschen auch weitergeben. Da sind beispielsweise auch die Wesley Scouts etwas, aber wie gestern auch, als wir da essen gegangen sind, dass Wolfgang dann mit dem Besitzer der Pizzeria ins Gespräch kommt und dass man einfach Gedankenanstöße weitergibt. Da sollen wir jetzt nicht uns immer vor die Tür stellen und sagen, wir müssen jetzt Zettel verteilen, sondern einfach, dass wir ganz natürlich, was ist denn das für eine Gruppe? Ihr seid ja so nett zueinander. Naja, wir Alpha-Gruppe, ist doch ganz normal. Und dann das Letzte, was will der Heilige Geist? Der Heilige Geist will das Werk Christi weiterführen. Er möchte, dass in unserer Gemeinschaft das Bild von Jesus Christus deutlich wird. Er möchte, dass wir, so wie Jesus uns liebt, dass wir einander lieben. Er möchte, dass in jedem Einzelnen ein Stück weit das Bild Jesu weiter entfaltet wird. Das geht manchmal sehr mühevoll. Wir machen uns auch manchmal gegenseitig Mühe. Aber der Geist Gottes ist hartnäckig. Er möchte, dass das Bild Jesu in jedem Einzelnen abgeprägt wird. Die Liebe Jesu, das, was er getan hat. Das sehen wir ja auch ein Stück weit. Das haben wir in unserem Text gesehen, das, was an Dingen ist, die uns zu schaffen machen und die uns trennen, dass wir das abgeben. Dazu ist jeder eingeladen. Und das, was uns verbindet, womit wir einander zum Segen sein können, dass wir das nutzen und lassen. Also ausnutzen. Er möchte uns verbinden und er möchte uns zum Segen machen, als Gemeinde zu einem Licht für die Menschen an unserem Ort. Es gibt viele Menschen um uns herum, die sich nach Hilfe sehnen. Es gibt Einsame. Es gibt Menschen, die Unterstützung brauchen. Es gibt viele Verzweifelte und ich bin viel mit denen unterwegs. Und Jesus möchte und der Heilige Geist möchte, dass wir als Gemeinde so da sind für die Menschen, wie Jesus war, als er zu Lebzeiten gewesen ist, Menschen, die am Rande der Gesellschaft sitzen, aufzurichten, Menschen, die ausgestoßen sind, deren Gemeinschaft zu suchen. Er möchte, dass wir das fortführen, was Jesus begonnen hat, und er möchte das Reich Gottes in dieser Welt bauen. Amen. Wir heben uns.